Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Alicia Andert. Sie ist Vorstandsvorsitzende vom Legal Tech Verband Deutschland und Mitgründerin von This is Legal Design. Hallo Alicia.
Hi Patrick, freut mich, dass wir sprechen.
Gerne. Wir wollen ja heute hauptsächlich sprechen über den Legal Tech Verband. Wer das noch nicht kennt, gibt sicherlich noch Leute, auch wenn er ja sehr erfolgreich ist, immer neue Mitglieder bekommt. Vielleicht kannst du mal erzählen, seit wann es den überhaupt gibt, den Legal Tech Verband Deutschland und wie sich das so gegründet hat. Du bist ja schon von Anfang an mit dabei.
Genau, ich bin von Anfang an mit dabei und es kann natürlich eigentlich gar nicht sein, dass irgendjemand den Legal Tech Verband noch nicht kennt. Aber für die drei Leute erkläre ich das natürlich trotzdem sehr, sehr gerne und blicke auch immer wieder gerne zurück, weil die Geschichte ja durchaus Freude macht, wenn man sich die Entwicklung anschaut. Wir sind tatsächlich in diesem Jahr schon 5 Jahre dabei. Also wir feiern 5. Geburtstag. Offiziell meine ich im Mai war das Gründungsdatum. Du siehst also eine Corona-Pandemie-Gründung war das. Dementsprechend auch eine absolute Remote-Gründung. Leute saßen überall. Hat vielleicht geholfen, weil wir auch heute natürlich überall in Deutschland vertreten sind. Und so war es auch damals. Begonnen hat es erstmal ohne mich. Ich kam hinzu zu einer Gruppe, die sich schon gefunden hatte. Und zwar waren das damals als Treiber vor allem Philipp Kadelbach, Gründer von Flightride, Per Schulz, Gründer von HelpCheck, damals dann auch noch Gernot Halbleib, den man auch kennt natürlich aus der ganzen Legal Tech Bubble und Philipp Ploog, Managing Partner von Viertfischer, also einer Kanzlei. Und zwar noch ein, zwei andere Leute mit dabei, aber das war so die Kerngruppe ganz am Anfang und die hatten sich kennengelernt über die Legal Tech Bubble natürlich und waren teilweise organisiert im Bundesverband Deutscher Startups. Und dort waren eben einige Legal Tech Gründer. Ich muss das, glaube ich, tatsächlich an der Stelle nicht gendern. Es waren tatsächlich
Es
nur
waren nur
Männer.
Männer, ja.
Ja, waren dort organisiert und haben dort eben auch schon innerhalb des Startup-Verbands für bestimmte politische Themen ja lobbyiert, sich eingesetzt und sich da eben auf so einer eigenen Legal Tech-Plattform gefunden. Und damals haben die gesagt, ja, das ist irgendwie ganz cool, aber wir bilden hier erstens gar nicht den Markt komplett ab, weil das waren eben nur die Startups. Und da gehören zum Beispiel auch Kanzleien dazu, da gehören auch Versicherungen dazu, da gehören, wenn man es weiterdenkt, so wie wir auch heute eben organisiert sind, eben auch Rechtsabteilungen, vielleicht auch Beratungsfirmen, Verlage, ganz viele unterschiedliche Player. Und die konnten da alle ja gar nicht Mitglied sein. Und dementsprechend hat man dann überlegt, wollen wir nicht vielleicht eine andere Plattform dafür finden? Wollen wir nicht vielleicht mal irgendwie einen Weg finden, wie wir an die Politik, also es war ein sehr politisch getriebenes Thema, wie wir das sozusagen adressieren. Und so kam die Idee eines Legal Tech Verbands auf. Es war noch sehr unklar, was das eigentlich dann genau sein soll, wer Mitglied sein soll, was so die Kernforderungen sein würden. Aber die erste Idee war da. Und dann wurde ich dazu geholt, denn ich war damals unter Philipp bei Flightride tätig und damals schon als Legal Designerin quasi dort aktiv und er wusste, Workshops kann ich ganz gut und hat also gefragt, ob ich das nicht mal ein bisschen strukturieren möchte, deren Prozess und die dabei unterstützen möchte, diese Verbandsidee größer werden zu lassen. Und das habe ich dann gemacht, da bin ich dazugekommen, dann wurde die Gruppe auch noch etwas größer, da kam zum Beispiel auch noch Björn Frommer dazu von damals noch Waldorf Frommer, heute Frommer Legal,
Ja.
also eine Kanzlei.
Und auch
Und
June
genau, und June, ganz wichtig,
Software
ja, also
mittlerweile,
mittlerweile
genau.
wirklich ganz, ganz aktiv im Legal Tech-Bereich, sehr bekannt dafür auch. Und da haben wir uns also getroffen und diese ganze Idee, sage ich mal, weiter gesponnen. Wir sind dann auch nochmal Design Thinking-mäßig nach rechts und links gegangen, haben überlegt, ist überhaupt ein Verband das richtige Format? Sind wir eine Bewegung? Sind wir ein Think Tank? Was wollen wir eigentlich machen? Was wollen wir erreichen? Ja, und haben dann aber letztlich entschieden, dass wir zwar auch also wir haben einen Netzwerkanspruch natürlich einerseits, aber andererseits eben auch trotzdem einen politischen Anspruch, der wirklich auch von Anfang an da sehr präsent war. da wir gesagt haben, naja, wer gestaltet denn politisch auf dem Rechtsmarkt oder im Rechtsstaat generell? Wer sind die Player, die da aktiv sind? Und wenn man sich das anguckt, dann waren das zum damaligen Zeitpunkt vor allem der DAV und die Bundesrechtsanwaltskammer.
Ja.
Und erstens sind das nur in Anführungsstrichen Vertreter von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Und zweitens waren die damals, Klammer auf, heute vielleicht ein bisschen besser, aber noch nicht wirklich, Klammer zu, nicht besonders digital affin und haben sich nicht durch besonders innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, die sie sich gewünscht haben, sag ich mal, hervorgetan. Und dann haben wir gesagt, es braucht irgendwie eine liberale und eine innovationsfreundliche Rechtsstimme quasi auf diesem Markt, wo lobbyiert wird, im Bereich Rechtspolitik. Und deswegen haben wir eben gesagt, muss doch ein Verband sein, damit wir da auf der politischen Bühne auch Bestand haben können. Und haben dann diesen Verband gegründet, damals zu siebt. Woher kommt die Zahl? Das wissen die meisten Juristen, die mal irgendwann einen Verein gegründet haben.
Das ist die Mindestzahl.
Richtig, man braucht einfach 7 Leute. Und es ist ein bisschen eine lustige Geschichte, weil wir haben natürlich mit einem großen Anspruch gesagt, wir sind ein Bundesverband, ist ja klar, weil wir sind ja überall in Deutschland aktiv, wir werden ja richtig groß werden. Wir wollten keine Einzelpersonen per se haben, sondern wir wollten wirklich die Unternehmensmitgliedschaften haben und wir sind auf jeden Fall ein Bundesverband. Und dann hat uns damals das Vereinsregister diesen Titel Bundesverband versagt.
Ach so, ja, das hattet ihr quasi so beantragt und dann haben die gesagt, das können wir so nicht, dürfte so nicht nennen.
Das dürfen wir so nicht machen, ja. Haben die uns verboten. Ich glaube, das habe ich noch nie erzählt.
Nee, wusste ich auch nicht. Ja. Und also das heißt, die haben das verboten, weil das dann quasi nicht gerecht war von der Verteilung her oder
die warum fanden uns zu klein. Die haben halt
das
gesagt,
meine ich,
so, ne?
Nicht bunt klingt zu klein.
Genau, ihr müsst da irgendwie, muss man dann sagen, dass man mindestens die Hälfte oder ein Drittel oder so der relevanten potenziellen Mitglieder bei sich vereint. Und das war natürlich mit 7 nicht der Fall. Nee. Und dementsprechend haben die dann gesagt, nee, das lassen wir nicht durchgehen. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir hatten schon unser Logo. Dann haben wir gesagt, alles klar, da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen umdisponieren. So haben wir uns Legal Tech Verband Deutschland genannt. Und das Lustige ist, natürlich sind wir mittlerweile und auch schon eine ganze Weile längst so groß, dass wir natürlich 10-mal schon als Bundesverband uns jetzt bezeichnen könnten. Aber wir haben es dann einfach dabei belassen, weil wir dachten irgendwie, jetzt kennt man uns schon unter dem Namen und warum?
Ja, ne? ich würde das auch nicht nochmal umbenennen, weil ich sag mal, ja, Legal Tech Verband Deutschland klingt ja auch schon groß. Also,
ja, ne? ist es deswegen, definitiv.
Also, das nochmal umzunennen, ja.
Damals war gerade ein ganz spannendes Gesetz auch, was da eingebracht wurde, wo es also um die Reformierung des Rechtsdienstleistungsgesetzes auch ging. Und da haben wir uns sozusagen frühzeitig direkt mit eingemischt. Vielleicht muss man dazu sagen, wir haben von Anfang an die Position vertreten, dass bestimmte Legal Tech Geschäftsmodelle mehr Rechtssicherheit brauchen. Damals wie heute auch teilweise zumindest waren viele als Inkassodienstleister registriert, zumindest im B2C-Bereich, also bei diesen typischen Verbraucherportalen. Und da gab es noch einige Unsicherheiten. Ist das noch Inkasso? Gilt das? Ist das in Ordnung? Das wurde auch angegriffen vor Gericht. Und da haben wir gesagt, das braucht Rechtssicherheit, weil diese Modelle haben ihre Daseinsberechtigung, funktionieren gut und sind extrem verbraucherfreundlich. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch von Anfang an anerkannt und auch bemängelt, dass natürlich die Regulierung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, also das Berufsrecht, wahnsinnig einschränkend sind und dass Kanzleien also viel strenger reguliert sind als Rechtsdienstleister. Das heißt nicht, dass wir wollen, dass Rechtsdienstleister mehr reguliert werden, aber Kanzleien unterliegen viel, 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 viel strengeren Regeln, dürfen ganz viele Sachen nicht, die Rechtsdienstleister dürfen, unter anderem eben sich Investoren reinzuholen, ordentlich Werbung zu machen, solche Dinge, Provisionsvermittlung und sowas zu machen. Also die dürfen ganz viele Dinge nicht, auch dieses Thema Erfolgsprovision, also ein Modell anbieten, wo man nur zahlen muss als Kunde, wenn der Anwalt oder die Anwältin erfolgreich ist mit dem Fall, was natürlich aus Kundensicht sehr erfolgreich oder sehr nutzerfreundlich ist. Und diese Dinge durften eben alles die Legal Tech Inkasso Anbieter schon. Dadurch wurden Kanzleien natürlich sehr stark benachteiligt und viele sind ja auch nur deswegen in dieses Inkasso-Modell gegangen, weil die Regulierung eben so war, wie sie war. Und da haben wir schon immer, und das sagen wir auch heute noch, gesagt, dass das irgendwie keinen Sinn macht, dass ausgerechnet diejenigen Anwälte, Anwältinnen, die ja schon einen besonders hohen Berufsethos haben, ein strenges Berufsrecht haben, wo nochmal in besonderem Maße auch Vertraulichkeiten, all diese Dinge geschützt sind, dass ausgerechnet denen solche Steine in den Weg gelegt werden und es ihnen so schwer gemacht wird, konkurrenzfähige Modelle zu gestalten. Und deswegen war das von Anfang an quasi unser Modus, zu sagen, Rechtssicherheit für die neuen Geschäftsmodelle, aber eben auch Liberalisierung im Bereich Berufsrecht, um hier mehr Dinge möglich zu machen.
Mhm. Es war ja so, ich hatte neulich einen Podcast mit dem Vizepräsidenten der BRAG. Und das war ja genau zu dem Thema, also Fremdbesitz bzw. fremde Investoren in Kanzleien, was ja auf diesem Urteil beruhte vom EuGH, was dann am Ende, glaube ich, die dann gesagt haben, das ist quasi Deutschland so, dass es unterbunden werden darf. Also dass gesagt werden darf, nee, keine Investoren in Kanzleien. Und wir waren in dem Gespräch eigentlich beide konform, dass wir gesagt haben, okay, selbst wenn das aber erlaubt werden würde, wäre das eigentlich nur für extremst wenige interessant. Der Herr Dr. Lemke war das ja, war eher der Ansicht, dass es sogar eher für Rechtsschutzversicherer hauptsächlich seiner Meinung nach ist, die das gerne bedienen würden dann, ja. Ich sage, okay, es gibt vielleicht noch ein paar andere Investoren, aber die durchschnittliche Kanzlei hat damit ja gar nichts zu tun. Also niemand würde in eine durchschnittliche Kanzlei investieren, aus welchen Gründen auch, ja. Wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, wie ist denn da deine Meinung vom Verband oder von dir selber, wenn es nicht die gleiche ist? Was sagst du zu dem Thema?
Also ich finde, erstmal muss man, wenn man etwas verbietet, rechtfertigen, warum es verboten ist. Und nicht auf der anderen Seite sagen, ja, aber das ist doch für ganz viele nicht interessant. Ja, dann überlasst das doch den Leuten, für die es vielleicht interessant ist. Also ich finde da irgendwie so die Perspektive, ein sehr, sehr strenges Verbot, das strengste, was es gibt in Europa, aufrechtzuerhalten mit der Begründung, dass es nicht für alle vielleicht spannend ist, sowas umzusetzen, nicht so.
Das war jetzt nicht das war natürlich jetzt nicht die einzige Begründung.
Ja.
Ich glaube, es war sogar gar keine Begründung. Es war einfach nur, dass wir darüber geredet haben, was das denn bedeuten würde. Mhm. Also die Gründe waren dann schon noch ein bisschen anders, die er da von der BRAG aus vorgebracht hatte. Da geht es eher, das Hauptding ist eigentlich der Schutz der Mandanten.
Irgendwie. Die Unabhängigkeit, die gefährdet
Unabhängigkeit
sein könnte.
Unabhängigkeit, ne? Der Kanzlei, das sind die beiden, genau. Also eigentlich beides. Also das war jedenfalls, was er so meinte. Und also ich konnte das natürlich schon nachvollziehen, muss ich sagen, dass es da Bedenken geben könnte. Man könnte allerdings diese Öffnung meiner Meinung nach gestalten, aber dann eben auch für diese Schwerpunkte nochmal etwas modifizieren. Mhm. Ja, also dass eben der Mandant geschützt ist, dass eben nicht jeder investieren darf, dass man vielleicht gewisse Berichte geben muss oder keine Zusammenhänge da sein dürfen mit Geschäften, Geschäftsinteressen oder so. Das könnte man ja alles ausgestalten. Aber natürlich war es denen lieber zu sagen, okay, wir lassen es einfach so, wie es ist. Ne?
Genau.
Sehr einfacher auch.
Es ist einfacher und ich finde halt, das ist aber genau die richtige Perspektive, auf die man schauen muss, weil niemand behauptet, dass es nicht Folgeprobleme geben kann oder dass es Herausforderungen geben kann, wenn man bestimmte Dinge öffnet, liberalisiert und man durchaus auch für einige Interessen natürlich, also berechtigte Schutzinteressen, die es da gibt, ganz klar. Ne?
Klar.
Aber ich finde trotzdem, ein solches Verbot in dieser Strenge, die müssen sich rechtfertigen, warum das überhaupt möglich ist. Und wir stellen ja schon in gewisser Weise die Anwaltschaft unter einen Generalverdacht, obwohl das eigentlich ja diejenigen sind, denen wir am meisten trauen. Das sind die Organe der Rechtspflege. Die haben bestimmte gesonderte Befugnisse völlig zu Recht. Und dann sagen wir aber auf der anderen Seite, wir trauen euch aber nicht zu, wenn euch jemand anderes noch Geld gibt, dass ihr es irgendwie hinbekommt, diese Interessen voneinander voneinander zu trennen, während wir ihnen aber durchaus zutrauen, alle anderen Interessen davon fernzuhalten. Also das macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, zumal wir es eben außerhalb von Kanzleien erlauben. Und da sind ja die Leute unterwegs, die eben nicht zum Beispiel 2 Staatsexamina gemacht haben und also staatlich geprüft wurden, und dem wir nicht dieses Berufsrecht auferlegen. Und das macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn. Ich bin total bei dir, dass man sich angucken müsste, an welchen Stellen man eben bestimmte Schutzmechanismen einfügen möchte.
Interessenkonflikte vielleicht.
Absolut. Absolut Interessenkonflikte, aber dafür gibt es Mittel und Möglichkeiten.
Ja.
Und der Verband hat bis jetzt sich vor allem nur in die Richtung geäußert, dass wir uns das gerne näher anschauen möchten. Ja, wir haben noch nicht mal ein fertiges Konzept, wie das aussieht, und auch keine Position, die besagt, bitte alles streichen und das muss alles weg und wir wollen gar nichts mehr stattdessen, sondern wir sagen immer nur, das müssen wir uns anschauen, weil es das in anderen Ländern nicht gibt. Dieses EuGH-Verfahren war jetzt an der Stelle ganz spannend, natürlich aus unserer Sicht ein bisschen schade. Es hätte natürlich einiges verändern können. Auf der anderen Seite muss man sagen, der EuGH hat eben auch nur gesagt, hey, das ist Deutschlands Entscheidung. Die haben dann nicht inhaltlich sich angeguckt, ist das irgendwie interessensgerecht ausgestaltet, sondern es wurde nur gesagt, Deutschland kann das selber entscheiden. Und Deutschland hat halt entschieden, wir machen ihr das allerstrengste Berufsrecht, was es überhaupt nur gibt in Europa.
Ja, ich fand's auch ein bisschen, ich bin ja in dem Thema jetzt so juristisch jetzt nicht so drin, aber dass das einfach erlaubt ist, europaweit gilt das alles nicht und dann in Deutschland schon, also dass diese europaweite Gleichheit sollte da eigentlich in dem Geschäftsbereich ja auch vorliegen und anscheinend wird es da so nicht gesehen. Was ich noch ergänzen wollte, ist, dass der Generalverdacht ja auch nicht nur die Kanzleien oder Juristen oder Anwälte betrifft, sondern auch die Investoren.
Auch die.
So wie er das ja gesagt hatte, in dem Fall waren es ja hauptsächlich die Rechtsschutzversicherung, wo er meinte, dass das wären dann die Hauptinteressens, Verbände oder Firmen vielmehr.
Da würde ich sogar auch ganz gerne nochmal was zu sagen, weil ich meine, es ist natürlich total, es ist ja überhaupt nicht falsch zu sagen, dass Versicherungen und andere Unternehmen, Investoren natürlich ein finanzielles Interesse haben. Es wäre ja absurd, etwas anderes zu behaupten. Genauso wie ich es allerdings auch absurd finde, zu behaupten, dass Kanzleien dieses Interesse nicht hätten. Nur weil sie Organe der Rechtspflege sind, heißt es natürlich nicht, dass sie nicht auch Unternehmer sind und natürlich ein Gewinnerzielungsinteresse haben. Also das finde ich immer alles generell, da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen ehrlicher sein, dass das total klar ist. Und nur auf der anderen Seite, weil man Gewinninteressen hat, weil man finanzielle Interessen hat, heißt es aber nicht, dass man sozusagen antritt, um anderen zu schaden und dass man nicht Interessen auch miteinander alignen kann auf eine Art und Weise. Ich meine, bei Rechtsschutzversicherung beispielsweise ist es ja so, dass natürlich das ein Geschäftsmodell ist, generell, was die machen. Und das ist ihr Interesse. Trotzdem hat es ja einen Mehrwert für Kunden, die das nutzen. Also das ist ja nicht widersprüchlich, ne? Sondern es hat einen Mehrwert und es ist ein Geschäftsmodell gleichzeitig. Das kann gleichzeitig der Fall sein. Und wenn wir uns jetzt angucken, was könnte passieren mit einem gelockerten Fremdkapitalverbot und auch wie Herr Lemke das sagt, die Rechtsschutzversicherungen haben ein Interesse daran, das ist auch kein Geheimnis. Was würden die machen wollen damit? Die würden halt ihre Leistung gerne erweitern wollen. Die würden sozusagen nicht nur diejenigen sein, die die Rechtskosten übernehmen, sondern eben auch noch an den Kanzleien, die die Rechtsverfolgung übernehmen, mit partizipieren. Und da gibt es Sorge.
Da sieht er natürlich den Interessenkonflikt.
Diese Sorge
auch durchaus nachvollziehbar.
Diese Sorge gibt es. Trotzdem gibt es natürlich auch heute schon Modelle, wie Kanzleien und Rechtsschutzversicherungen zusammenarbeiten, ohne dass da Kunden über den Tisch gezogen werden, sondern aus Sicht der Kunden hat das in der Regel eher den Effekt, dass sie ein runderes Kundenerlebnis, Nutzererlebnis erfahren können, weil sie eben sich direkt bei ihrer Rechtsschutzversicherung melden, die direkt eine Kanzlei für sie an der Hand haben, die müssen sie momentan nicht aussuchen, ja. Die können immer sich eine andere Kanzlei aussuchen, aber die meisten Kunden nutzen das zum Beispiel sehr gerne, weil sie halt sagen, na, ich habe in 100 Jahren vielleicht einmal einen Fall, ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß gar nicht, was der Vorteil von denen und denen ist oder was jetzt eine besonders gute Kanzlei auszeichnet. Ich möchte ganz gerne das machen, was meine Rechtsschutzversicherung, zu der ich eine Vertrauensbeziehung habe, mir da empfiehlt. Und deswegen ist es aus Kundensicht ganz häufig sogar gerne gesehen. Ich sehe das also von daher nicht ganz so kritisch, zumal es, also es mag wirklich Interessenkonflikte geben, aber ich glaube, dass man die durchaus auch bereinigen kann und dass es aus Kundensicht eben seine Vorteile hat, wenn das perspektivisch vielleicht auch mal aus einer Hand angeboten wird.
Ja, also ich sag mal so, da habe ich auch negative Sachen gehört, da habe ich positive Sachen gehört. Das gibt's auf jeden Fall. Wenn, dann müsste man das aber auch regulieren, wenn man dann schon alles reguliert oder es eben auch gar nicht zulassen. Und wenn es transparent ist, das ist natürlich auch wichtig, dass man sagt, okay, das ist hier unser Anwalt, ja, ist ja auch eine andere Sache, dass es die freie Wahl des Anwalts gibt, sollte auch vielleicht noch gegeben sein. Aber ja, ich glaube, das führt jetzt für uns zu weit. Ich habe ja demnächst noch einen Podcast mit mehreren Vertretern sogar oder Geschäftsführern von Rechtsschutzversicherungen. Da wird es nochmal deutlich detaillierter werden in dem Thema. Genau, kommen wir mal zurück zum Verband. Also du hast ja jetzt schon ein bisschen alles erklärt, was so politisch dort interessant ist. Oder fehlt noch irgendwas politisch? Haben wir jetzt Fremdbesitz, Rechtsdienstleistungsgesetz? Was war noch irgendein großes Thema dabei in den letzten
Jahren? Das waren so unsere ersten großen Themen. Mittlerweile schauen wir noch ein bisschen breiter. Also mittlerweile beschäftigen wir uns zum Beispiel auch viel damit, wie die Justiz weiter digitalisiert werden kann. Also das Thema Effizienz und Digitalisierung der Justiz ist ein großes Thema für uns, weil es einfach ein gesellschaftlich wahnsinnig wichtiges Thema für uns alle ist, die irgendwie mit dem Rechtsstaat zu tun haben. Und was wir jetzt neuerdings uns auch mit anschauen möchten und werden, ist das ganze Thema juristische Ausbildung. Und das ist auch ein Riesenthema, sind auch schon viele in dem Bereich aktiv geworden. Und wir sehen hier auch ein Problem, angefangen vom Fachkräftemangel, sozusagen Juristen, die viel zu lange auch ausgebildet werden, aber dann eben auch mit einer veralteten Ausbildung, die einfach nicht mehr unserem, aktuellen Stand in der Gesellschaft entspricht. Das ist ein Thema, was wir uns definitiv auch anschauen werden. Und am Ende natürlich Finanzierung, Finanzierung, Finanzierung. Ja, wie können wir auch Förderung in Legal Tech Unternehmen, die ja zweifelsfrei einen wichtigen Beitrag zum Rechtsstaat leisten, wie können wir das weiter fördern?
Und Legal Tech Unternehmen heißt bei euch im Verband dann aber auch immer so diese Zweiteilung mit, du hast ja schon genannt, sowas wie Flightright, also solche Legal Tech Unternehmen, aber auch Softwareunternehmen, oder?
Ja, also mittlerweile, wir haben da mal jetzt gerade auch ausgewertet, was eigentlich unsere Mitgliederstruktur ausmacht. Ja. Wir sind wahnsinnig heterogen. Angefangen hat zwar vieles mit den typischen Legal Tech B2C Anbietern wie Flightright und Co., aber die machen eine relativ kleine Gruppe tatsächlich aus von unserer Mitgliedschaft, auch wenn sie natürlich medial sehr präsent sind. Die meisten, es ist ungefähr ein Drittel, sind tatsächlich Anbieter von Softwarelösungen, also wirklich B2B Legal Tech, wo es dann eben alles Mögliche, es gibt natürlich sehr viele KI-Anbieter mittlerweile, Contract Management, Meta Management, Workflow, Automationstools, you name it. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Anbieter. Und dann haben wir bei uns eben auch die Rechtsabteilungen, die gesondert quasi Mitglied werden können. Das ist quasi mehr die Anwenderseite von den B2B-Legal-Tech-Anbietern. Gleichzeitig haben wir natürlich eine große Gruppe Kanzleien und da wirklich von der Ein-Mann-Ein-Personen-Kanzlei bis hin zu Großkanzleien, die, wenn sie besonders, also wenn sie kleiner sind, meistens wirklich eher Anwender sind, sich auch anschauen, was muss ich eigentlich machen, wie muss ich mich eigentlich aufstellen, und je größer sie werden, desto mehr werden sie dann auch häufig zu Anbietern selber, weil sie halt auch eigene Legal Tech Lösungen entwickeln. Das heißt, für die ist das natürlich auch total relevant, was da alles regulatorisch, aber auch von dem kulturellen Wandel in der Rechtsbranche her passiert. Und dann haben wir noch Verlage bei uns, also unter anderem zum Beispiel den Beck Verlag und Consultants, so wie mich. Also wir sind auch dabei, so ein paar von uns darf es auch geben, ebenso wie das Legal Design. Wen haben wir noch? Die Rechtsschutzversicherung natürlich auch, über die haben wir ja gerade schon kurz gesprochen, für die manche Themen, regulatorische Themen super spannend sind. Und das ist so ungefähr so unsere Mischung, die es ausmacht. Also man sieht ganz, ganz viele unterschiedliche Player, die natürlich auch unterschiedliche Interessen haben, aber uns eint eben alle, dass wir Digitalisierung, Innovation auf dem Rechtsmarkt vorantreiben möchten. Und die allermeisten sind tatsächlich nicht wegen der politischen Themen bei uns, sondern weil das Netzwerk des Legaltech-Verbands natürlich wahnsinnig stark ist. Und da sind wir auch total stolz drauf, weil wir haben schon erste sozusagen Co-Gründungen, Matches, Merger. Also wir haben schon einiges bei uns befördert, sage ich mal, was auf dem Markt passiert. Genau. Ja, ja. Wo man dann hinterher mal so erfährt, ja, ja, wir haben uns aber im Mitgliederdinner drüber unterhalten zum ersten Mal und jetzt haben wir gemerged. Sowas
zum Beispiel. Jetzt, wo du gerade Mitgliederdinner sagst, also es gibt ja die große Veranstaltung von euch, Legal Tech Day, davor der Legal Tech Night, ja, einmal im Jahr. Und was macht ihr noch so? Also es gibt dann, wie gesagt, diese, aber auch kleinere Dinge, wo man immer wieder mal zusammenfindet. Erzähl mal da ein bisschen was vielleicht.
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind eine Corona-Pandemie-Gründung gewesen. Das heißt, angefangen haben wir komplett digital und vieles von dem, was wir machen, das meiste ist nach wie vor digital, remote und damit auch für jeden jederzeit zugänglich, der bei uns Mitglied ist. Wir veranstalten digitale Roundtables und Arbeitsgruppen. Die finden meistens zur Mittagszeit statt, immer meistens eine Stunde. Mittlerweile haben wir ungefähr fast jede Woche schon was tatsächlich, weil wir verschiedene Angebote haben. Also zum Beispiel momentan läuft ein Roundtable, der sich mit dem Benchmarking von AI-Tools befasst. Generell ist natürlich KI ein großes Thema bei uns. Wir haben ein Legal Operations Roundtable gehabt, Legal Operations Workshop gerade abgehalten, wo es eben vor allem natürlich um Rechtsabteilungen geht. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich mit Schnittstellen, APIs und sowas beschäftigt. Also ganz viele unterschiedliche Formate. Manche sind sozusagen eher für Einsteiger. Da geht es dann zum Beispiel darum, wie führe ich Legal Tech-Projekte zum Erfolg. Manche sind eben schon, wie jetzt zum Beispiel dieser Benchmarking-Roundtable für AI, schon sehr spezifisch. Die sind eher für Leute, die schon ein bisschen tiefer drin sind. Also versuchen wir auch für jede Zielgruppe, für jede Mitgliedsgruppe und auch für jeden Kenntnisstand was anzubieten. Die Roundtables und Arbeitsgruppen werden von unseren Mitgliedern betreut und auch ausgeführt. Das heißt, wir sind total davon auch abhängig und getrieben, was unsere Mitglieder selber machen. Man hat es selber auch ein bisschen in der Hand, sich da einzubringen. Und dann haben wir zusätzlich eben momentan noch zwei große Präsenzveranstaltungen. Das ist einmal der Legal Tech Day, das hast du gerade erwähnt. Dazu gehört die Legal Tech Night, findet dieses Jahr am 8. und 9. Oktober statt. Und dann haben wir immer ungefähr März, April die Mitgliederversammlung, an die sich dann das Mitgliederdinner anschließt. Die Versammlung ist sozusagen so ein bisschen der Pflichtteil, zu dem weniger Leute kommen. Das ist der ganz normale Vereinskram quasi, wo der Vorstand berichtet, entlastet wird, der Kassenprüfer berichtet und solche Dinge. Ne? Also wir sind am Ende des Tages doch auch ein Verein, auch wenn man das sonst nicht Dinge. So... Genau, man kriegt das nicht so viel mit, aber das haben wir natürlich auch. Und dann haben wir halt das Mitgliederdinner, das ist dann eine reine Netzwerkveranstaltung. Also da kommen dann wirklich alle zusammen. Und wir haben auch vor, in diesem Jahr auch gerade bei den Präsenzveranstaltungen nochmal ein bisschen was nachzulegen. Hatten uns gerade strategisch dazu ausgetauscht und sehen den Bedarf dafür total. Weil digitale Formate sind super, aber natürlich ist es nochmal schöner, wenn man sich treffen kann und das finden die Leute halt auch immer noch mal ein bisschen nachhaltiger spannend, ne?
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, weil ich glaube, über den Legal Tech Verband haben wir jetzt wirklich sehr viel erfahren, Würde ich gerne nochmal deine Sicht auf dieses ganze KI-Thema nehmen. Also ich bin ja immer froh, wenn ich mit vielen Experten spreche. Und das ist ja nun mal eben das große Thema im Moment. Also KI einerseits, die Lösungen, die es jetzt gibt, da müssen wir jetzt gar nicht so unbedingt drauf eingehen. Das kann man sich ja alles anschauen. Es kommt immer mehr KI von, sagen wir mal, von großen Lösungen wie ChatGPT, Perplexity und so weiter in Software rein, in spezialisierte Kanzleisoftware zum Beispiel oder eben von Verlagen, die ja das möglich machen, Bücher oder Texte oder ihre Datenbanken per KI-Chatbot quasi zu besprechen, wie ich es mal so nennen. Mhm. Ja. Das sind ja so die Sachen, die es im Moment gibt und das wird sicherlich auch noch weitergehen. Wie ist denn dein Thema zu KI, sagen wir mal, auf so einen Zeitraum von so 5 bis 10 Jahre, immer mit dem großen Hintergrund, wie wird es, wie stark und wie sehr wird es die Arbeit des, sagen wir mal, des Anwalts, vielleicht auch der Rechtsabteilung, da bist du ja auch sehr konform und interessiert, verändern? Was ist da deine Meinung?
Also ich finde es gut, dass du den Zeitraum 5 bis 10 Jahre genommen hast, weil man doch auch, nachdem der Hype ja jetzt ungefähr seit ChatGPT November 22 sehr hochgegangen ist, man dann doch auch immer wieder sagen muss, ah okay, aber so viel hat sich ja doch noch gar nicht verändert in der täglichen Arbeit der Leute.
Ja.
Das muss man ehrlicherweise dazu sagen, wenn wir immer das Potenzial bewerten, dass die Realität doch deutlich langsamer hinterherkommt. Und ich glaube auch, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir die ganz, ganz großen Schritte sehen werden, weil jetzt natürlich, wie du gerade beschrieben hast, diese ganzen Funktionalitäten erstmal in die Tools reinkommen, die man sowieso jetzt vielleicht implementiert oder erneuert oder eben sich anfängt anzuschauen und dadurch dann eben nochmal größere Schritte gemacht werden, weil dass jetzt Rechtsabteilungen und Kanzleien eigene AI-Projekte aufsetzen, die bei ihnen selber riesige Sprünge machen, das sehe ich allein aufgrund der Kapazitäten nicht. So,
ja, das heißt, ist wichtig, ja.
Da müssen wir einfach sozusagen abwarten, was passiert, wenn das in deren IT-Infrastruktur eingeflossen ist. Nichtsdestotrotz, ich bin immer optimistisch und ich sehe immer, dass wir am Ende doch unterschätzen, was dann eben in 5 oder 10 Jahren schon sein kann. Und was man ja schon sieht, ist, dass mittlerweile fast alle angefangen haben, sich damit zu befassen, dass mittlerweile auch alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise das nutzen, ob es jetzt eben ChatGPT, Perplexity, Copilot oder sonst irgendwas ist und dass natürlich diese kleinen Fortschritte da schon die ganze Zeit stattfinden. Das sehe ich auf jeden Fall. Und wir sehen auch, dass die Diskussionen etwas lauter werden, mal wieder zur Billable Hour. Und sozusagen der Druck, der von außen, jetzt in dem Fall von Rechtsabteilungen auf Kanzleien gemacht wird, im Sinne von, ja, ihr habt vielleicht noch nicht das jetzt alles so umgesetzt, aber ihr könntet, das Potenzial ist da. Dementsprechend erwarten wir eigentlich andere Pricing-Modelle hier. Zumindest die Diskussion nehme ich deutlich lauter wahr als noch vor 2 Jahren. Da gibt es jetzt mittlerweile schon eigene Konferenzen dazu, die sich nur damit beschäftigen. Spezialisten, die dafür eingestellt werden, irgendwelche Pricing-Strategien zu entwickeln. Und das könnte nochmal einen Push geben. Ich glaube aber, dass die größten Veränderungen tatsächlich auch in der Ausbildung, in der Art und Weise, wie neue Leute angelernt werden, passieren werden, weil wir natürlich eine große Diskrepanz sehen, gerade bei den Jüngeren, für die es halt völlig normal ist, mit bestimmten Tools zu arbeiten, die auch viel eher ihre Probleme zum Beispiel mit einem Copilot versuchen zu lösen oder einem ChatGPT. Also mittlerweile, ich muss ehrlich sagen, ich kann auch nichts mehr technisch ohne ChatGPT. Also ich frage wirklich jegliches, ich habe hier ein Problem in Word oder ein PowerPoint-Thema, löse ich mit ChatGPT. Und ich würde mich nicht mal zu den Jüngeren zählen. Das heißt, die Jüngeren machen das eben erst recht. Und wenn die dann sozusagen auf die Arbeitswelten treffen, wie sie vielleicht heute noch gar nicht sind, glaube ich, haben wir einen haben wir dann irgendwie ein Thema, also dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt und natürlich auch bestimmte Dinge, die man dann eben einfacher mit zum Beispiel KI-Tools lösen kann, wo aber umso wichtiger ist, dass eine Qualitätskontrolle stattfindet. Da haben wir, glaube ich, ein Thema. Weißt du? Also das halt...
Ja, ich würde jetzt gar nicht so mega lange darauf eingehen, aber ich würde mal eine These noch nehmen, die ich auch schon habe, und 5 bis 10 Jahre ist halt wirklich schon, speziell die 10 ist schon weit, wenn man überlegt, was vor 10 Jahren war, ja. Das mit der Billable Hour, das kam ja durch diese ganzen ersten Automationssachen, die haben es aber am Ende auch zeitlich nicht gebracht, würde ich sagen, dass man darüber groß reden muss. Ja. Bei KI ist das anders, zumindest theoretisch anders, dass man denkt, okay, das könnte immens zeitlich viel was ändern, aber die eine der Thesen, die ich habe, ist natürlich, wenn du dir dieses ganze AGI-Thema anhörst, und so weit musst du ja gar nicht gehen, dass du jetzt eine KI hast, die wirklich menschliche Fähigkeiten hat, nur Millionen mal schneller und mit dem Wissen von allem, ja. Mhm. Wenn du dann so siehst, dass vielleicht, nimm mal die Rechtsabteilung der Zukunft, ja, ist die Rechtsabteilung der Zukunft nicht wahrscheinlich mit deutlich weniger Personal fähig, viel, viel, viel mehr abzubilden, wofür sie vorher Wirtschaftskanzleien brauchte? Wahrscheinlich schon. Und das ändert doch dann schon, ob das jetzt 15 oder von mir aus auch 20 Jahre sind, ist ja egal. Aber wahrscheinlich wird es so werden. Also ich denke schon, dass du eine Rechtsabteilung, wo jetzt 100 Leute sitzen, gibt's ja. Vielleicht brauchst du da nur noch 10, die mit KI so fähig sind, auch gar nicht mehr so viel auslagern zu müssen. Und schon hast du ein ganz anderes Geschäft der Wirtschaftskanzleien, ne? Die ja das große Geschäft da machen. Also solche Änderungen sehe ich jedenfalls für möglich. Was meinst du?
Ja, sehe ich auf jeden Fall auch. Jetzt sehe ich halt ein bisschen die Realität dann in Rechtsabteilungen auch, weil natürlich auch überhaupt dahin zu kommen, braucht halt einiges an Ressourcen und Kapazitäten und auch Skills und das passiert eben nicht von jetzt auf gleich. Aber das Potenzial sehe ich 100% und was es dann auch deutlich macht, ist, dass die Leistung, die von Kanzleien geboten wird, immer mehr, noch mehr als heute eine Spezialistenleistung ist. Also genau diese ganzen etwas einfacher gelagerten Sachen oder auch so Dinge wie, wir brauchen jetzt mal ein gutes Template zu XY, das wird keine Leistung einer Kanzlei mehr sein können.
Nee. Ja.
Genau. Und da sehen wir, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und das meine ich aber auch mit dem Thema Ausbildung, ne? Also du musst die Leute ja erstmal dahin kriegen, so gut zu sein. Ob jetzt in-house als Qualitätskontrolle oder in einer Kanzlei, um dann eben diesen Spezialistenjob machen zu können. Das musst du erstmal hinbekommen, wenn, sage ich mal, so bestimmte Commodity-Sachen wegfallen oder halt nicht mehr so relevant sind, nicht mehr so häufig vorkommen. Und ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Ich habe auch noch niemanden gesehen, der da eine Antwort drauf hat, aber es fangen schon viele an, sich darüber Gedanken zu machen und ich bin sehr gespannt, wie es sein wird und es untermauert eigentlich nur nochmal, dass unsere Ausbildung, wie wir sie kennen, in Zukunft so eigentlich nicht mehr reichen wird.
Sinnvoll nicht reichen wird, vor allem, genau, dass es gar nicht mehr sinnvoll ist, ja. Ja, dann lassen wir das gerne mal so stehen mit deiner Meinung und meiner, das ist ja gar nicht so viel anders und dann treffen wir uns in 20 Jahren wieder und gucken, und gucken, was da wirklich passiert ist. Oder vielleicht auch vorher, ja? Okay, Anita, vielen Dank.
So verbleiben wir sehr gerne.